Wir beten. Herr Jesus, habe Dank, dass uns immer wieder deine Ziele und Zielgedanken, deine Vollendungsziele hier an diesem Ort und in diesen Tagen aufleuchten dürfen. Es ist wunderbar zu wissen, dass wir eine Hoffnung haben, denn die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Wenn es durch dick und dünn geht, wenn sich Berge türmen, dann dürfen wir immer wissen, es gibt ein Ziel im Glaubensleben. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir, dass du uns das ins Herz hineingelegt hast und dass du unsere große Bezugsperson bist, zu der wir alles bringen dürfen, alles, was uns bewegt und dass uns dein Wort heilt. Und dafür habe Dank. Und nun komm und segne uns heute Abend, dass das Wort reichlich unter uns wohnt, auch bei dem Thema, das wir hören, dass wir wegsehen von uns und aufsehen auf dich, Jesus, unseren Erlöser. Habe Dank für deine Treue, habe Dank, dass du mit uns gehst. Habe Dank für den Segen, den wir empfangen. Lass ihn wieder die anderen, denen wir begegnen, spüren und wieder das zum Segen werden. Noch einmal habe Dank für deine Treue. Amen. Amen. Nun ist Bruder Ullmann mit seinem... Nix? Ach so, nee, die Sache ist dann schon gut, schon kapiert. Ja, nun ist heute Abend Bruder Ullmann dran mit seinem zweiten Vortrag heute. Sie haben es auf Ihrem Programm gelesen, die Gemeinde und das Ich. Ich, meiner, mir, mich. So, jetzt ist Bruder Ullmann dran.
Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wir danken unserem Gott und Vater für die Gelegenheit, dass wir am Abschluss dieses Tages noch einmal in der Gemeinschaft seines Wortes zusammen sein dürfen. Das Thema, die Gemeinde und das Ich. Passen denn diese beiden Begriffe überhaupt zusammen? Schließt nicht das eine das andere aus? Wird uns nicht immer wieder einmal der Vorwurf gemacht, ihr redet von einer Gemeinde, die vor Grundlegung der Welt erwählt ist und die eine gewaltige Zukunftsaufgabe hat in der Himmelswelt. Und auf der anderen Seite gackert ihr wie die beleidigten Hühner, wenn man euch zu nahe tritt. Sollte die Gemeinde nicht unabhängig von unserem Ich gesehen werden? Sind alles Fragen, die ich mir gemacht habe. Zugegeben, das heutige Thema, die Gemeinde und das Ich, ist ein überaus starker Widerspruch. Das ist eine Stunde für solche, die ganz neu im Glauben stehen und auch für uns, die wir schon Jahrzehnte auf dem Glaubensweg stehen. Gott gebe, dass wir auf diese Frage eine klare Antwort bekommen. Römer 6, wir wissen aber, ist das in unser Bewusstsein hineingetreten, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist und wir mit ihm gestorben und begraben sind. Nun heißt es in Epheser 2 von Vers 3 und 7, da ihr tot wart in Sünden, hat er euch lebendig gemacht, wissend, dass ihr mit ihm auferweckt und erhöht worden seid und zusammen mit dem Sohn zur Rechten der Majestät einen Sitzplatz habt. Ist das wahr? Ist das wahr? Ist das gültig, dass wir schon jetzt mit Christus einen solch nicht auszudenkenden Stand haben? Was reden wir dann heute Abend noch von unserem Ich? Hat etwa das Ich auch im Himmel noch eine Daseinsberechtigung? Das ist eine echte Frage. Wenn unser alter Mensch mit seinen Lüsten und Leidenschaften mitgekreuzigt worden ist und dort am Kreuz sein Ende gefunden hat, wieso haben wir es eigentlich noch mit unserem Ich zu tun? Haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, was da nicht übereinstimmt? Müssen wir nicht einmal ganz offen fragen, was da bei uns verkehrt läuft? Das ist oft eine tiefgreifende Enttäuschung und eine Erschütterung bei Menschen, die mit ihrer Lebensübergabe an Christus auf einmal die Erfahrung machen, dass gar nicht alles neu geworden ist und dass das Ich in einer nie gekannten Weise zu Wort kommt, sich meldet und gar nicht den Eindruck macht, dass da etwas abgestorben und neu geworden ist. Wir kennen ja alle das Wort, 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christo? Ja, ist jemand mit Christo eins geworden? Das Alte ist vergangen. Ich weiß nicht, ich habe also nicht Griechisch studiert, aber ich kann das so leider nicht, in der Tat stimmt's schon, übernehmen. Manchmal übersetze ich auch, das Alte ist im Vergehen begriffen. Das ist ein Prozess. In der Tat ist es geschehen. Aber in der Wirklichkeit ist es ein Hineinwerden, ein Hineinsterben. Das Alte ist im Vergehen begriffen, siehe, ein unglaubliches, für uns nicht fassendes, nie dagewesenes ist in uns hineingekommen. Ein ungleichlich Neues. Was ist das Neue? Der Christus in uns, das neue göttliche Leben. Wenn das kein Spannungsfeld ist, dann weiß ich nicht. Kennen wir alle diesen Widerspruch? Um diesem Missverständnis vorzubeugen, ist die Einladung, die Jesus macht, ihm nachzufolgen, sehr kompromisslos und auch sehr hart. Jeder soll bei diesem Schritt, diesem Herrn nachzufolgen, einmal die Kosten überschlagen, ob er auch den Preis zu zahlen bereit ist. Dass er nicht etwa auf dem Wege, wenn es dann zu schwer wird, wenn die Belastungen zu groß werden, er alles wieder hinwirft und davonläuft. Also, wir sagen es da am Anfang, der Glaubensweg ist gar keine so rosige Angelegenheit. Anders kann man es doch gar nicht erklären, wenn bei einer Evangelisation Hunderte sich bekehren und nach vorne gehen und nach einem Jahr ist davon nichts mehr zu sehen. Haben wir alles erlebt. Noch gar nicht lange her. 130, 435 Leute sind nach vorne gegangen, haben dort ihr Leben dem Herrn übergeben. Nach einem Jahr von den 135 nicht einer mehr da. Wer mir nachfolgen will, der bekommt ein glückliches Leben. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Jedenfalls nicht in der Vorstellung, wie wir das so meinen. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, er streiche sein Ich durch und nehme den Kreuzesweg täglich auf sich. Denn wer sein Leben sucht und gewinnen will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben mit all den Wünschen, mit all den Verlangen, Sehnsüchten und Liebesverlangen, wer es an mich verliert, wer bereit ist loszulassen, der wird dafür göttliches Leben einwechseln und bekommen. Das ist doch eine unmögliche Evangelisationsmethode. So kann man doch Menschen nicht für das Evangelium gewinnen. Frage ich mich manchmal. Ich weiß nicht, ob Sie jemand über den Text aus Lukas 14, Vers 25 bis 30 schon einmal haben evangelisieren hören. Da heißt es, es gingen aber eine große Volksmenge mit ihm. Und er wandte sich um und sprach, seid alle willkommen, große Freude. Nein, er sagt zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Kinder, seine Mutter, sein Weib, seine Brüder und Schwestern. Wir haben am Mittwoch das Wort hassen etwas aufgeleuchtet. Das bedeutet nicht im Deutschverständnis hassen, das geht ja nicht. Das Gesetz sagt, liebet Vater und Mutter. Da kann das Hassen doch etwas, es bedeutet etwas ganz anderes. Wer Vater und Mutter, Weib, Kind, nicht an die zweite Stelle setzt, das ist Zurückstellen. Die erste Stelle in einem Leben vom Glaubenden beanspruche ich allein. Was wird oft gesagt, wenn manche heiraten, er soll der Dritte im Bunde sein? Nein. Das ist gegen dieses Wort. Er hat immer den Vorrang, der Erste. Wer nicht bereit ist, seinen Vater, seine Mutter, sein Weib und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern an die zweite Stelle zu setzen, und wer nicht bereit ist, sein eigenes Leben, da steht eigentlich seine Psyche, oder wir könnten für Deutsch sagen, seine Seele. Das ist die Persönlichkeit mit all den Empfindungen, mit den Bedürfnissen, mit den Vorstellungen. Wer sich nicht abgibt, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich zuvor nieder und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe. Auf das nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht zu vollenden vermag, alle, die da vorbeigehen und lachen sich kaputt. Hat er ein Häusle gebaut und kann es nicht bezahlen. Und er vergleicht, unser Herr vergleicht das mit dem Glaubensweg. Der Mensch hat angefangen zu bauen und vermochte nicht zu vollenden. Das Ergebnis, alles, was um uns aufgestellt ist, alles, auch unsere eigene Seele, hat bei einem Kind Gottes demzufolge den zweiten Platz. Liebe Geschwister, heute Abend geht es uns tief zu Herzen, sage ich ganz klar, Gemeinde und das Ich. Ist das wirklich so bei uns, dass wir davon nicht mehr beherrscht werden und diese Dinge nicht mehr den Vorrang haben? Wenn der Maßstab, den unser Herr hier anlegt, um sein Jünger zu sein, so hoch angesetzt ist, wie viel mehr bei uns, die wir nicht nur seine Jünger, seine Lernenden und Freunde, sondern wir sind Glieder an dem Leibe des Christus. Wie viel mehr. Manche sagen doch, ja, das hat eigentlich für mich überhaupt nichts zu tun. Das steht in den Evangelien, wir haben eben unser Leben in Christo. Da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Sehr vorsichtig. Manche sagen auch, das Gleichnis von dem verlorenen Schaf, das geht uns überhaupt nichts an. Wir sind keine Schafe, sondern Glieder am Leibe des Christus. Ja. Die wissen gar nicht, wie dumm wir sind. Oder welche dumme Schafe eigentlich der Herr gewählt hat. Wir sehen also hier tiefgreifende Veränderungen bei einem Menschen, der mit Christus leben will und mit welch einer Konsequenz altes, menschliches zurückgelassen werden muss. Als Paulus zum ersten Mal mit der göttlichen Wirklichkeit in Verbindung kam. Er hatte ja eigentlich etwas ganz anderes vor. Er wollte die Gläubigen Damaskus hinter Schloss und Riegel bringen. Da, auf diesem Wege, begegnet er die göttliche Dimension. Er stürzt in den Sand und dann formuliert er zwei Fragen. Wer bist du eigentlich? Mit wem habe ich es zu tun? Und als das klar stand, ich bin Jesus, den du verfolgst, folgte eine zweite Frage. Herr, was willst du, dass ich tun soll? In diesem Augenblick war die Lebensgeschichte eines Paulus total verändert. Und wir opern ein ganzes Leben herum. Wie viel wir von unserem eigenen Willen noch mit herübernehmen können auf der Glaubensbahn, damit wir ja nicht zu kurz kommen. Ein ganzes Leben lang brauchen wir. Das, was bei Paulus am ersten Augenblick klar stand, wenn einer in mein Leben hineintritt, das ist der Allerhöchste, dann soll er auch das Sagen haben. Die erste Stelle soll er haben. Was willst du? Auf keinem Gebiet gibt es unter der Glaubensgemeinde so viele Spannungsfelder, Auseinandersetzungen, Kriege und Verwüstungen, wie auf dieser Ebene des ungekreuzigten Ichs. Das Ego und die Psyche sind Vertreter des alten Menschen, die mit Hartnäckigkeit und mit Zähigkeit und Ausdauer ihre Lebensweise von Adam her zu verteidigen wissen. Wenn der Mensch zum lebendigen Glauben an Gott geführt wird und sich bekehrt, dann wird sein Ich, liebe Geschwister, dann wird sein Ich noch einmal sehr rege, aktiv und sehr fromm. In der Tat tritt bei Neubekehrten die Seele in den Vordergrund und sucht in allen Bereichen des Lebens ihre Aufwertung und ihre Geltung. Und deshalb hat Paulus gesagt, in Timotheusbrief, ja kein Neuling, der die Gemeinde vorstehen soll. Ja kein Neuling. Weil oft bei einem Neuling nur die Seele schwingt. Da ist noch nicht sehr viel gestorben. Kein Neuling, damit er sich nicht aufblase, erhebe und in das gleiche Urteil falle wie das des Lästerers. Das hat diesen Grund. Die Seele glaubt und bekehrt sich nicht. Das kann sie gar nicht. Das kann sie gar nicht. Sie macht einfach mit. Sie stellt sich um und passt sich hervorragend an. Immerfort bleibt sie, was sie ist. Die Seele ist ein Medium zwischen Geist und dem Körper. Sie ist wie ein Viskoseschwamm. Und sie saugt sich voll, egal was ihr gereicht wird. Trinkt sie aus den vergifteten Quellen dieser Welt, wird der Geist benebelt und der Körper führt dann die verderblichen Handlungen des Fleisches aus. Die Seele ist immer beeinflussbar. Entscheidend, was man ihr darreicht. Entscheidend, wer auf ihr Klavier spielt. Wenn die Seele zur Herrschaft kommt, wenn das Gefühl, die Empfindungen, der eigene Wille und die dazugehörenden Erfahrungen das Kommando in unserem Leben übernehmen, dann hat das immer verheerende Folgen. Dann kommt immer Verderben heraus. Ich denke an 1. Korinther 2, Vers 14, da lesen wir, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Das ist nicht sauber wiedergegeben. Das stimmt, dass im Großen und Ganzen der natürliche Mensch überhaupt nicht weiß, was der Geist Gottes hier hat niederschreiben lassen. Aber das steht nicht im Text. Der Psychikos, der seelische Mensch, der hat keinen Zublick. Und liebe Geschwister, das wollen wir hiermit sagen, es geht nicht darum, dass wir die Seele außerhalb des Glaubensweges stellen. Das wollen wir nicht. Paulus sagt, dass ihr doch lernt, mit einer Seele mitzukämpfen in den Banden des Evangeliums. Das heißt, unsere ganze Persönlichkeit, in unserem ganzen Sein sind wir verwurzelt. Aber es ist wichtig, wer das Zentrum in unserem Sein abgibt. Und ich bin deshalb nicht so sehr angetan, wenn man vor einer Wortverkündigung eine halbe Stunde bestimmte Lieder singt. Ich tue dann und wann auch Dienst, darf ich sagen, in einer hochkarätigen, charismatischen Versammlung. Und da wird dann eine halbe bis eine Dreiviertelstunde zuvor gesungen. Und ich habe dem Leiter mitgeteilt, ich kann nicht mehr Dienst tun. Weil in diesen Minuten, dass die Seele anfängt zu schwingen und dann ist der Mensch blockiert für die Sprache des Geistes. Weil von außen her die Seele angesprochen wird. Irgendwann hat der Bruder Heinz Schumacher mal zu mir gesagt, Johannes, ich finde eigentlich überhaupt keinen Unterschied zwischen dich und wenn du Klavier spielst und einen Vollcharismatiker. Da habe ich zu dem Bruder Heinz Schumacher gesagt, der Unterschied besteht darin, dass meine Seele schwingt, aber vom Geist Gottes her. Ich kann mit Freuden und von tiefstem Herzengrund singen. Singen ist ein Gebiet der Seele. Aber ich brauche nicht erst eine halbe Stunde Gesang, um meine Seele zum Schwingen zu bringen. Nein, liebe Geschwister, die Seele muss ganz klar unter der Regie des Geistes gestellt werden. Ich vergleiche oft unser Leben mit einem Schiff und frage, wer sitzt eigentlich auf der Kommandobrücke unseres Lebensschiffes und hat das Steuer in der Hand? Frage ich manchmal. Sind wir während des Tages noch bereit zu bitten, Herr, verwehre mir den Weg, wenn er nicht nach deinem Wohlgefallen ist? Können wir das noch beten? Bewahre mich, dass ich nicht mit meinem eigenen Willen, mit meinen eigenen Entscheidungen in das Steuerrad hineingreife. Es kommt immer Chaos heraus, immer, wenn wir unseren eigenen Willen haben wollen. Immer. Auch können wir in unserem Leben, oder wir können unser Leben mit einer Autofahrt vergleichen. Ich habe heute Morgen schon ein klein wenig angedeutet. Warum gibt es denn in unserem Leben so viele Enttäuschungen und Zusammenbrüche? Weil wir oft bei Rot über die Kreuzung fahren und hinter unseren eigenen Willen herrennen. Ich meine das mal im Bild gesprochen. In unserem Leben überfahren wir tausende von Kreuzungen und eben so viel Wegweiser. Wonach richten wir uns? Was sind die Motive? Was sind die Beweggründe unserer Entscheidung? Was sind in unseren Quellgebieten eigentlich die tiefsten und letzten Entscheidungen? Es sage niemand, dass er in seinem Leben, ich meine jetzt geistlich, noch nie bei Rot über die Kreuzung gefahren ist. Obwohl wir wissen, wie wir uns zu verhalten haben, machen wir es trotzdem. Und es wäre ja allzu schön, wenn wir vor den Entscheidungen, jedes Mal gesagt bekämen, wo es lang zu gehen hätte. Das wäre doch sehr ordentlich. Vor einigen Jahren waren wir auf einer Bibelkonferenz und da war auch eine junge Frau da. Ich erzählte, dass ich manchmal nach Berlin fahre. Das sagte sie, ich fahre auch nach Berlin. Ich sagte, was, mit Ihrem Trabi fahren Sie nach Berlin? Ja, sagt sie. Ich war schon zweimal. Kein Problem. Bei jeder Kreuzung bekomme ich gesagt, links, rechts, geradeaus. Die hatte also kein solch modernes Gerät drin, ein Schirm, sondern sie bekommt das ganz akustisch gesagt. Beim ersten Mal und auch beim zweiten Mal. Da sagte ich zu ihr, nun weiß ich auch, wo sie hinfahren. Sie fahren zu Dr. Margis zur Philadelphia-Gemeinde. Heute Gemeinde auf neuen Weg. Sagt sie, wie, woher wissen Sie das? Ja, woher wissen Sie das? Und solche Erlebnisse werden dann oft als Zeugnis in der Gemeinde weitergegeben. Es könnte aber doch auch einmal sein, und das wäre der Situation schon angemessen, Gott würde in unser Auto hineinschreien, du fauler Trottel, du, kauf dir einen Stadtplan und schau nach, wo es lang geht. Oder wollen wir uns durch zweifelhafte Kräfte durch die Stadt führen lassen? Es tut ziemlich ein harter Kampf zwischen der Tatsache, dass unser altes Ich-Wesen am Kreuz gerichtet ist und der Wirklichkeit unseres Lebens im Alltag. Das Ich kann nicht erlöst werden. Ich möchte sagen, das Ich kann nicht erlöst werden. Das Ich hat seinen Platz am Kreuz. Bitten wir ja nicht darum, Herr, erlöse mich vom Ich. Das kann nicht erlöst werden. Woanders, das Ich hängt am Kreuz. Woanders macht das Ich nur Dummheiten. Bei mir ist das so. Es könnte sein, die Gesellschaft hier, die hat da andere Erfahrungen. Das darf ich Ihnen heute auch sagen. Ich bin nur zu verwerten, wenn ich gebunden bleibe an Christus und seine Wort. Ansonsten können Sie mich vergessen. Luther hat einmal das so ausgedrückt: Der alte Mensch mit seinen verderblichen Machenschaften, da ist ersäuft worden. Und dann muss er die Erfahrung machen, das Biest kann schwimmen. Wir alle machen die schmerzliche Erfahrung, dass dieses Ich lebt und auch leben will. Wir alle behalten die Fähigkeit, mit unserem Ich zu allem Bösen bis zum letzten Atemzug. Das ist ein heilsames Wissen und bewahrt uns vor Hochmut. Und wenn wir dem Ich den Freiraum und die Nahrung geben, blüht es in jeder Phase arrogant und überheblich auf. Ich rede von der Reflexion meines Glaubensweges und Glaubenskampfes. Dieser alte Mensch steht jeden Tag mit uns auf und will zu seinem Recht kommen. Manchmal wird er mächtig und wirft uns zu Boden. Wir wollen das gar nicht und sind todbetrübt, wenn das Eigenleben uns wieder einmal beherrscht hat. Wir sind mit Christo gekreuzigt, so sagt es Paulus im Galaterbrief, Kapitel 5, 24. Die des Christus sind, die haben und halten. Die haben und halten das Fleisch gekreuzigt, mitsamt den Leidenschaften und Begierden. Damit ist nicht die Persönlichkeit eines Menschen ausgeschaltet. Nur ist das gesamte Lebensprogramm, die Lebensgestaltung anders geworden und auf ein anderes Ziel gerichtet. Da hat nicht mehr das irdische Leben die Priorität und das erste Wort, sondern der Christus in uns. Deshalb heißt es ja mehrfach in der Schrift, wer seine Seele, vielfach wird übersetzt sein Leben, aber eigentlich steht dort seine Seele, sein Leben verliert um meinet und um des Evangeliums willen, wer seine tiefsten Wünsche und Willensabsichten loslassen und die Quellgebiete des Seins mir überlassen kann, wer seine Seele mir übergibt, der wird sie ins Gottesleben hineinzeugen. Da steht also auch, dass die Seele von göttlichem Leben durchdrungen und programmiert wird. Auch hier ist das gleiche Gesetz wirksam: Geben ist beseligender als Nehmen. Wir geben uns los und bekommen dafür, ja. Wir geben heute Abend unserem Herrn eine Stunde Zeit. Oder als Freizeitteilnehmer eine Woche, und Gott füllt unser Leben reich mit Ewigkeit, mit unauflöslichem Gottesleben. Ich habe in meinem langen Leben, was heißt lang, begrenzt, aber im Glaubensleben, die Erfahrung gemacht, dass Gott sich nie etwas schenken lässt. Dort, wo wir bereit sind, unser Leben in der Totalität unseres Seins ihm zu überlassen, füllt er unser Innerstes mit unglaublichem Glanz. Dass ich manchmal, ich sage das, wenn ich mich vorbereite, aus dem Zimmer hinausgehen muss, weil ich die Wucht und die Tiefe der Gottesgedanken und seiner Herrlichkeit nicht ertragen kann. Wer so völlig und total sein Leben Christus übergibt, bekommt eine neue Lebensqualität, einen neuen Lebensinhalt und wird Persönlichkeit. Nur auf diesem Hintergrund verstehen wir auch den Text aus Galater 2, Vers 20. Da sagt Paulus, ich lebe. Natürlich lebe ich, Paulus. Und wir leben ja auch. Natürlich leben wir. Natürlich lebe ich, Paulus. Doch im eigentlich nicht mehr ich. Hier steht das Wort Ego. Sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, noch in meinem Fleische, das lebe ich im Glauben nicht an den Herrn Jesus. Nein, ich lebe es im Glauben des Sohnes Gottes. Das heißt, in der gleichen Stellung, in der gleichen, im gleichen Verhältnis wie der Sohn zum Vater. Das ist Glaube und Vertrauen des Christus. Im gleichen Liebesverhältnis. Ich lebe im Glauben des Sohnes. So inniglich wie der Sohn zum Vater, so leben wir in diesem Glauben. Und da wird eigentlich unser oft problematisches Leben sehr begrenzt. Das heißt, die Dinge dieser Zeit, die werden seltsam trüb und im Licht seiner Ewigkeit auch ganz klein. Das war bei Paulus so. Und wie ist es bei uns? Ich lese den Text aus 2. Korinther 5, Vers 15. Und wir wissen, dass Christus für alle gestorben ist. Paulus zieht den Strich. Was besagt das? Wenn Christus für alle gestorben ist, dann folgert Paulus, somit sind alle gestorben. Das heißt also, das Gericht ist über alle gesprochen. Das ist schon Tatsache. Mit dem Christus am Kreuz. Das ist schon Gültigkeit. Und jetzt blendet er in unsere Zeit hinein, auf dass die, die da heute und jetzt Leben aus Gott haben, nicht mehr sich selbst, dem Ich, dem Ego leben, sondern dem, der für sie gestorben ist. Das ist die Wirklichkeit, liebe Geschwister. Das ist die Wirklichkeit. Können wir das bezeugen, dass in unserem Inneren ein anderes, neues Leben Wirklichkeit geworden ist? Oder machen wir, was wir wollen? Das neue Leben hat eine andere Grundlage, nicht mehr die Erde, das, was irdisch ist, wo ja auch unser Körper herkommt, sondern die Himmel dort, wo Christus mit seiner ganzen Gottesfülle auch unser Leben erfüllt. Dieses neue Leben hat eine andere Qualität und eine andere Zielbestimmung. Wir haben heute Morgen schon in diesem Text hineingeleuchtet, in Kolosser 3, wenn das wahr ist. Und da kann jeder sich selber einmal seine Gedanken machen, wenn das stimmt, dass wir mit Christo auferweckt sind. Das ist ein echtes Kriterium. Paulus kann dir auch sagen, bitte versucht euch doch selber mal, ob ihr im Glauben steht. Macht mal die Probe aufs Exempel. Oder sind wir Statisten? Statisten. Ich werde gerade erinnert an ein Zeugnis. Was kann man nicht alles in der frommen Firma lernen? Man kann alles lernen. Man kann das Beten lernen, man kann das Predigen lernen, man kann alles lernen. Im Erzgebirge in irgendeiner Gemeinde lässt sich ein junger Mann von seiner Frau und den zwei Kindern scheiden. Die Mutter ist fassungslos, fassungslos. Nein, 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 sagt sie. Sonntagsschulleiter, wie kann sowas passieren? Die Antwort des Sohnes: Mutter, ich habe noch nie geglaubt. Und glaube auch heute noch nicht. Liebe Geschwister, ich habe nichts gegen Gewohnheit. Aber die fromme Gewohnheit hat eine riesengroße Gefahr, dass wir uns täuschen lassen. Das Mischvolk aus Ägypten war auch mit ausgezogen. Die waren auch mit ausgezogen. Die haben auch die Rettung aus dem Land der Finsternis miterlebt. Aber als dann der heiße Wüstensand in ihren Zähnen knuschte, da fingen sie an, nein, das lohnt nicht. Wir gehen zurück, da haben wir Zwiebeln und Knoblauch und noch vieles andere. dass wir nicht mehr uns selbst, dem Ich, sondern dem leben, der für uns gestorben ist. Wenn wir mit Christo auferweckt worden sind, wenn das stimmt, dann bekommt auch die Seele. Dann bekommt die Seele. Liebe Geschwister, mir geht's heute schon darum, weil das ein ganz schwacher Punkt ist, auch in unseren Kreisen. Wir können über hohe Kenntnisse und Erkenntnisse Bescheid wissen. Aber die Seele, die Persönlichkeit, all die Wünsche, die Entscheidungen, all das, was am Tag abläuft, was entschieden werden muss, da hängen wir manchmal sagenhaft durch. Wenn wir mit Christo auferweckt worden sind, dann bekommt die Seele eine neue Blickrichtung, sich nicht die 60 Fernsehprogramme hineinzuziehen, sondern zu sinnen und zu suchen und zu trachten nach dem, was droben ist. Das ist eine Beschäftigung der Seele. Wo Christus ist, sitzen zur Rechten der Majestät. Wir starren nicht mehr die Erde an und lassen uns von den Dingen dieser Welt berauschen, bezaubern und betrügen. Weshalb nicht? Weshalb nicht? Weil wir gestorben sind. Weil wir gestorben sind. In der Tat ja, aber wir sterben täglich. Der Prozess des Sterbens, der hört nicht auf. Und sollten wir 90 oder wie die Schwester Mössinger 102 Jahre alt werden. Ich möchte es nicht. Ich möchte viel früher weg von dieser Erde. Aber Gott bestimmt das Zeitmaß unseres irdischen Lebens. Liebe Geschwister, wir brauchen doch nicht Altes festzuhalten. Fremdartiges, was nicht unter seinem Willen und Wohlgefallen steht. Warum müssen wir alles besitzen wollen, was auch der andere hat? Wenn Christus in uns aufleuchtet, dann können wir den ganzen Kram samt der Liebhaberei an den zweiten Platz und manchmal sogar auf den Müllhaufen werfen. Und wir werden, liebe Geschwister, ich darf das als Zeugnis sagen, wir werden dabei nicht ärmer. Wir denken immer, wir kommen zu kurz, wenn wir das und das und das nicht haben. Liebe Geschwister, das ist ein Geheimnis. Wer seine Seele mit all den Bedürfnissen, mit all den Verlangen, mit all den Begehren nicht abgeben kann, wer aus allem einen Lustgewinn machen will, das ist ein armer Tropf, muss ich sagen. Zuletzt alles durch die Hände, nicht wahr? Wer überall Geld sparen will, wir haben es uns ja gesagt, hä? Willi. Deshalb ist es also schon wichtig, dass wir unser inneres Auge dorthin richten, wo weder Motten noch Rost daran nagen können. Paulus schreibt in Philipper 3 davon, alle meine Vorteile, alle meine Frömmigkeit, und er hatte weit, weit Besseres aufzuweisen als wir. Wir zweifelhaften Gestalten. Er zählt auch auf, was er alles aufzuweisen hat. Am dritten Tage beschnitten, ja, am achten Tage. Achten Tage, Dankeschön. Nach dem Gesetz, untadelig, ich stamme aus dem Geschlecht Israel, und er wusste sogar die Herkunft des Stammes. Manche sagen, das müsst ihr unbedingt wissen, aus welchem Stamm. Ich habe damit keine Schwierigkeit. Sollte ich zu irgendeinem Stamm Israels zählen, es wäre möglich, wäre ich dankbar. Aber das zählt überhaupt nicht. In Christo gehört oder zählt keine Stammeszugehörigkeit. Und Paulus hat in Philipper 3 ziemlich klar gesagt, aus dem Stamme Benjamin bin ich. Ich kann meine Herkunft nachweisen. Hebräer von Hebräer, reinrassig. Bei mir ist keiner drüber gehascht in meinen Stammbaum. So einer von den Nationen. Nein, das war nicht. Aber er zählt zusammen meine Frömmigkeit, meine Liebesinteressen, meine Trophäen, alles, was mir Gewinn und was für mich Pluspunkte waren, auch meine Karriere. Ich habe sie fallen gelassen. Was habe ich? Ich habe alles für wertlosen Dreck, für Blunder habe ich alles geachtet. Wegen was? Wegen was? Was ist die Gegenseite? Um der überragenden Christuserkenntnis willen, um dessen willen ich alles für Kot und Mist achte. Und in ihm erfunden werde. Es gibt keinen anderen Weg, von dem Blickfeld der Gefangenschaft dieser Erde wegzukommen, als die geoffenbarte Christuserkenntnis. Der Glanz seiner Herrlichkeit und seinem Wort. Was wird das sein, liebe Geschwister, wenn wir einmal in der Tat, in der Wirklichkeit erkennen, was er in Wirklichkeit ist und wie er ist und was wir mit ihm zusammen sein werden. Wir können es nicht ausdenken, was das bedeutet. Paulus ist ja kein Theoretiker, der seine Briefe am grünen Schreibtisch geschrieben hat, sondern er war mit diesem neuen Leben völlig verwurzelt. Anders wären solche Verse, wie sie uns in Apostelgeschichte geschildert werden, nicht möglich. Wir haben schon zweimal darüber gesprochen, der Abschied in Ephesus. Aber zuvor stehen noch ganz, ganz wertvolle Verse. Die habe ich mir auch ausgemalt. Kapitel 20, Apostelgeschichte 22 bis 24. Es geht also um den Abschied des Paulus von den Ältesten in Ephesus. Er berichtet da, wie er dem Herrn diente unter Demütigung und Tränen. Versuchungen, Anschläge, Verfolgungen, Gefangenschaft, Trübsal und Ketten. Und jetzt kommt dieser Satz. Ich zitiere ihn nach mehreren Übersetzungen. Aber ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben, den Bedürfnissen meiner Seele. Ich renne nicht um mein Ich. Kein einziges Wort verliere ich um meines Lebens willen. Nein, auf meine Person lege ich nicht den geringsten Wert. Es ist überhaupt nicht der Rede wert, was aus meinem Leben wird. Das sind alles Übersetzungen. Menge übersetzt hier, das Leben ist für mich völlig wertlos. Nur eines hat den Vorrang, dass ich mein Leben oder dass ich meinen Lauf mit Freuden vollende und in Dienstauftrag das Mandat, was ich von meinem Herrn empfangen habe, zum Abschluss bringe, nämlich zu bezeugen das Evangelium, die Heilsbotschaft der Gnade Gottes. Liebe Geschwister, steht hinter dem Zeugnis, was wir geben, dem Zeugnis und dem Evangelium der Gnade und Herrlichkeit, steht da unser persönliches Opfer an Zeit und Kraft und Geld. Das spürt man wohl einem an. Man sieht es im Angesicht. Nein, ich kämpfe nicht um mein Ich. Ich kann es zurücklassen. Ich setze an die zweite Stelle. Liebe Geschwister, ich denke schon, wenn wir hier eine Veränderung erleben könnten, dann käme es das auch dem Evangelium der Gnade und Herrlichkeit zugute. Ich habe euch die Botschaft verkündigt, so heißt es, öffentlich und in Hauskreisen, bei Nacht und bei Tag. Ich habe nicht zurückgehalten, euch den gesamten Ratschluss Gottes zu verkündigen. Ich bin rein von dem Blute aller. Liebe Geschwister, wenn hinter dieser großen Botschaft nicht unsere gesamte Lebensexistenz steht, dann machen wir nur fromme Worte, sage ich ganz offen. Nur fromme Worte. So ein Leben lohnt sich nur, wenn die Herrlichkeit des Christus einen solchen Menschen erfüllt, sonst resigniert man und gibt auf. Ich hätte aufgegeben. In diesen 40 Jahren mit diesem Evangelium zu leben, sage ich Ihnen, was das mir, unserer Familie, für einen Widerspruch eingebracht hat. Was haben wir für Tränen vergossen? Wir haben hier gekämpft um jede Versammlung. Wir hatten keine solche Versammlungen. In Wäldern steht drin in meiner Staatssicherheitsakte. In geheimen Waldwinkeln sind sie zusammengekommen. Wir haben wir gefleht, um weiterzugeben, was Gott uns anvertraut hat. Und Dinge getan, wo ich gewusst habe, 10 Jahre Gefängnis. 10 Jahre Gefängnis. Ich weiß nicht, was uns die Botschaft wert ist. Ich weiß es nicht. Römer 8, 36, um deinetwillen werden wir den ganzen Tag wie Schlachtvieh geachtet. Du meine Güte. Stimmt das? Wer sich in diesem Schafstall der Gemeinde hineinbegibt, wird zum Opfer seines Ichs bereit sein müssen. Georg Steinberg, dem Weg dem Lamme nach. Als ich das Buch mit 16 Jahren gelesen habe, da wusste ich, wo es hingeht. Nur Schlachtschafe gehen in diesen Schafstall rein. Sonst rennen wir ein Leben lang, soll ich mal sagen, sonst rennen wir ein Leben lang hinter einem Seelsorger her und müssen mit unserer Seele betätschelt werden, weil wir in diesem Grunde nicht bereit sind, sie dorthin zu stellen, wo sie hingehört. Wir brauchen immer die Aufwertung unseres Ichs und hoffen natürlich, dass der Seelsorger dann auch darauf eingeht. Und wenn der eine nicht drauf ging, gehen wir zum anderen. Wir gehen, rennen so lange hinterher, bis der eine spricht, hast alles richtig gemacht, du hast alles richtig. Nur sterben wollen wir nicht, dem Ich. Das ist doch verrückt, wenn dieser Mann Paulus behauptet, wenn er sich rühmen will, dann nur im Kreuze Jesu Christi. Das ist doch verrückt. Anders aber kann unser irdisches, fleischliches, an die Zeit gebundenes Leben von der Ewigkeit, dem göttlichen Bleibenden, nicht durchdrungen werden. Im Kreuze Jesu Christi ist und bleibt mein alter Mensch gerichtet. Das heißt, er verliert seinen rechtmäßigen Anspruch zum Leben. Er kann mich zu nichts mehr zwingen. Zu nichts mehr zwingen. Wir haben in Römer 6,6 gelesen, unser alter Mensch ist, als Christus gekreuzigt wurde, mitgekreuzigt und mitgerichtet worden, auf dass der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde keine Sklavendienste mehr leisten müssen. Und das ist ja der große Unterschied. Die Weltmenschen, das hat wohl auch Bruder Treusch gesagt, das weiß ich von Adolf Heller, der Weltmensch, der sündigt fahrplanmäßig. Der sagt, nächste Woche machen wir ein Riechchen drauf, was rauskommt, ist egal. Ja. Ja, und bei einem Gläubigen passiert immer beim Sündigen ein Eisenbahnunglück. Das ist uns sehr leid, man entschuldigt sich auch, wenn man anderen wehe getan hat. Das geht gar nicht anders. Ich bin also vom Zwang und der Gesetzmäßigkeit, sündigen zu müssen, frei und losgekettet. Ich kann noch sündigen, das kann ich, aber ich muss es nicht mehr. Das ist die sieghafte Botschaft von der Erlösung Jesu Christi am Kreuz. Wenn ich dem alten Menschen und dem Ich das Ja verweigere, bleibt er immer regungslos. Sobald ich ihm den Freiraum zum Handeln gestatte, passiert immer ein Unglück. Bei mir war das so. Denn alles Elend und allen Jammer, alles Leid, aller Tod kommt aus dem Ich ohne Gott, kommt aus dem Ich ohne das Kreuz. Was wir mit unserem Ich auch unternehmen, es sei gut oder böse, es sei schmutzig oder herrlich, es ist immer Fluch. Immer Fluch. Und es kommt auch immer Verderben heraus. Das Ich ohne Gott hat schon am Anfang die Schöpfung zerrissen. Mit welch einem Wort begann eigentlich die Sündenlawine sich loszureißen? Mit welch einem Wort? Ich will mich dem Allerhöchsten gleich machen. Dort ging's los. Dieses Ich will, haben wir hunderte Male gesagt. Und das sagen auch unsere Kinder und sagen unsere Enkel. Kaum, dass sie richtig Luft holen können, dann stampfen sie mit ihren Füßchen auf und rufen, ich will den Zucker. Und wehe, wenn die Eltern nicht gehorchen. Kinder, die nicht lernen, in Grenzen zu leben, werden später untüchtig und werden später untüchtig zum Leben und können kaum Verantwortung übernehmen. Das, was vor 2000 Jahren am Kreuz mit Christus geschah, ist gleichzeitig das Todesurteil über unser Ich mitsamt dem alten Menschen. Es gibt hier keine Automation, sondern es ist der Prozess und die Konsequenz jeden Tag neu und in jeder Situation den Gehorsam und das Ja sagen zu lernen. Jeden Tag neu. Da las ich von einem Professor, der ganz übel, niederträchtig von seinen Kommilitonen beleidigt worden ist. Zwei Tage später fragt ihm ein Student: Sagen Sie mal, Herr Professor, wie haben Sie das eigentlich ausgehalten? Wie haben Sie das ertragen? Da sagt der Professor: In diesem Augenblick habe ich gebetet, Herr, halte die Nägel fest. Halte die Nägel fest. Ich weiß nicht, wie viel Mal wir das, wie viele Male wir das im Alltag sprechen lernen. Gedanken, die durch unser Innerstes gehen, halte die Nägel fest. Das wäre doch das allergrößte Elend, wenn wir den ganzen Tag nur uns hätten. Das ist ein schwerer Satz. Das wäre doch der allergrößte Jammer, ein Leben in unserem Ich führen zu müssen, ohne ihn. Verstehen Sie das auch so? Es gibt viele Menschen, die in Kliniken krank liegen, weil sie nur sich selbst und das eigene Ich haben. Wie viele verlogene Psychologen gibt es, die den Menschen einreden, dass sie nur über ihre Selbstverwirklichung, ihre Selbstbestätigung, ihre Selbstdarstellung zu einer Persönlichkeit kommen. Sie wissen nicht, dass dieser Weg der Selbsterlösung immer in die Irre führt. Die Philosophie und zum Teil auch die Psychologie hat mit der Aufwertung des Ichs auch viele Kinder Gottes irritiert und abgelenkt, weil der Ego-Trip, die Selbstdarstellung des Menschen, keinen Raum für den Kreuzesweg übrig lässt. Und die von der Schrift bezeugte Selbstverleugnung. Wenn wir unsere Seele an Christus verlieren, dann wechselt er zeitliches und vergängliches Leben mit seinem göttlichen Leben aus. Und dann kommt die Dimension der Ewigkeit in uns hinein. Und wir werden dann zu geistlichen Persönlichkeiten. Ich wünsche das mir immer und ich wünsche das auch Ihnen. Dann brauchen wir nicht hinter all dem herzurennen, um ein erfülltes Leben zu haben. Nein, dann haben wir mit Christus eine unbeschreibliche, nicht auszudenkende Lebensfülle in uns. Man spürt das einem Menschen ab. Was ist eigentlich das Zentrum in seinem Leben? Wovon ist es eigentlich besetzt? Diese Lebensfülle soll und darf und muss uns dann im Alltag Grundlage sein, um in den tausend Fragen richtig antworten und entscheiden zu können. Und an dieser Stelle muss ich auch einer überbetonten Seelsorge mal sagen, das kann nicht alles sein. Man muss sich auch da hinterfragen lassen. Wir lernen jeden Tag neu das Sterben unseres Ichs. Und da braucht mit uns gar nicht viel zu geschehen, sondern ich brauche nur dem verkündeten Wort einmal zu glauben und gehorsam zu sein, mal gerade zu stehen, was verkündigt worden ist. Dann vollzieht der Heilige Geist an uns dieses Werk und er nimmt unser Ich und nagelt es fest. Und dann werden eben Dinge sehr klein, wo ich nicht andere denn ständig bedrängen muss. Wir lernen jeden Tag neu das Sterben unseres Ichs und vollziehen damit nach, was in der Tat schon längst mit uns durch den Tod Christi geschehen ist. Die Gemeinde und das Ich, das hängt zutiefst mit Kreuz zusammen. Wenn wir uns des Kreuzes Christi rühmen sollen, dann tun wir es auch in diesem Sinne, dass unser altes Leben am Kreuze hängt und jammern nicht immer und überall, wenn es durch Zerbruch und Sterbenswege gehen muss, die unseren Vorstellungen total entgegen sind. Verstehen wir diesen Satz? Wenn wir dazu bereit sind, dann jammern wir nicht immer und überall über die Wege, die Gott uns führt. Ich weiß, dass das ein großer Zerbruchsweg ist. Die größte Not, die wir uns, anderen und dem Herrn machen, ist im Eigentlichen unser unzerbrochenes und ungekreuzigtes Ich. Und das eine steht auch fest, dass wir nirgends auf dieser oder in dieser Welt so tiefgründig das Sterben des Ichs lernen als wo? Zu Hause. Zu Hause. Zu Hause in der Gemeinde und in den Hauskreisen. Wo denn sonst? Wo denn sonst? Dort kennt man uns am besten. Am besten. Deshalb ist es schon wichtig, dass wir irgendwo eingebunden sind, in einem Hauskreis oder in einer Gemeinde, wegen der Korrektur, dass der andere auch genau mitbekommt, was macht eigentlich der Ullmann auch am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, was macht der eigentlich? Kriegen die anderen mit, womit wir unsere Zeit vergeuden und unsere Kraft verschleudern? Was sind die Altäre, wo wir verbluten? Kriegen die das mit? Deshalb ist eine Gemeinde und ein Hauskreis schon sehr wichtig. Natürlich können wir auch von einer Gemeinde und einem Jugendgeschwisterkreis auf und davon laufen, weil der eine uns immer mit seinen Krankheiten ständig und pausenlos in den Ohren liegt. Und die andere, die rennen wie wild an uns vorbei, uns gibt es sowieso nicht. Nein. Und mit dem Grüßen, da wartet einer auf den anderen, aber sterben, liebe Geschwister, sterben wollen wir nicht. Sonntags in den Versammlungen, da können wir schon eine recht demütige Figur abgeben, aber wehe, es tritt uns jemand von hinten auf die Füße und tippt uns von hinten ab an. Da können wir wie eine Bombe explodieren. Das hat schon Johannes der Täufer erkannt, wenn es heißt, mein Ich muss klein werden und er, der Christus, groß. Er soll wachsen, aber mein Ich soll abnehmen und sterben. Wir können nur eins auf Kosten des anderen. Beides geht nicht. Wir können nur eins auf Kosten des anderen. Voll Heiligen Geistes zu werden und unserem dicken Wilhelm zu leben, das geht nicht. Das geht nicht. Ich bin so sehr dankbar, dass Gott mein Ich am Kreuz durchgestrichen hat und bitte den Herrn, dass er mir jeden Tag zu diesem Sterbensweg ein Ja gibt. Gemeinde und das Ich, das ist nicht nur ein Thema heute Abend, sondern das ist ein Programm und ein lebenslanger Prozess. Je mehr wir die Fülle, den Reichtum und die Herrlichkeit des Christus in unsere Herzen hineinfließen lassen, desto weniger haben wir Bedarf und Gelegenheit, unseren alten Schlendrian weiterzumachen oder fortzuführen. Nein, liebe Geschwister, wir werden nicht mehr neidisch auf andere herabsehen, um den größten Lustgewinn aus unserem Leben machen zu wollen. Er und seine überwältigende Gnade mache uns bereit, nicht mehr uns selber, sondern dem zu leben, der einmal alles, in allen sein wird. Er soll, er darf und muss es schon heute in uns sein. Alles in allen. Der Herr segne sein Wort. Amen. Wir beten noch. Du, unser großer Gott und Vater, wir danken dir für eine so gewaltige Botschaft, die unser ganzes Menschsein erfasst und durchdringt. Hab Dank, dass dein Wort so felsenfest ist und auch so sonnenklar, dass wir vor dir kein Theater spielen brauchen. Du durchleuchtest und kennst uns nach Geist, Seele und Leib. Wir danken dir, dass, weil wir unfähig, total ungeeignet waren und sind, für dich und deine Herrlichkeit du selber einen Weg gefunden hast. Aus dem Tod hinein in das Leben. Und das hat dich deinen Sohn, unseren Herrn, gekostet. Wir danken dir, dass wir in diesem Blick einmal auch unsere Lippen formen weil wir mit unserem Ich nicht fertig wären. Auch wenn wir uns anstrengen, das hast du für uns bewältigt. Du hast es gerichtet, du hast es durchgestrichen am Kreuz. Und wir sagen heute Abend einmal von Herzen dazu ein ganzes Ja. Und wir möchten es auch lernen, morgen und übermorgen. Und solange du uns hier auf dieser dunklen Erde noch sein lässt, dass du diesen Prozess der Lebensdarstellung und auch der Verherrlichung deines Christus in uns vollführen wirst. Wir sind dazu bereit. Wir geben dir Herz und Hände und gestatten dir, in unser Leben hineinzureden, auch dort, wo es uns nicht passt. Es ist der einzige Weg, wenn du die Herrschaft und die Kontrolle und das Kommando in unserem Leben habest. Vollführe dein Werk in uns und wir lernen auch das Staunen und werden dich über alles erheben, wenn du uns durch dunkle Täler und Höhen wunderbar ans andere Ufer, an das Ziel unserer Bestimmung gebracht hast. Wir danken dir, dass du über uns nicht nur das Ja gesprochen hast, sondern auch das Amen sprichst. Amen. Amen.
Ja, der Johannes Ullmann sagte ja im Gebet, jetzt gerade noch so am Schluss, und ich finde das ganz wichtig, wir möchten es lernen, den Sterbensweg zu gehen. Und es ist ja so, wenn wir dieses ernst meinen, wer jetzt also wirklich innerlich ganz ehrlich vor Gott mitgebetet hat, der darf ganz sicher sein, dann wird Gott ihm die entsprechenden Gelegenheiten geben, dass er das auch lernen kann, was er im Gebet eben gebetet hat. Das heißt, er wird jetzt die entsprechenden Umstände schicken oder die entsprechenden Menschen. Das heißt, Umstände, die dich vielleicht nerven, Menschen, die dich überhaupt nicht verstehen. Und dann zeigt es sich, wie ernst du es gemeint hast mit diesem Gebet, das er gerade eben gesprochen hat. Es ist nämlich so, dass gerade im Alter, wenn wir alt werden, gerade dann zeigt es sich ja, wie wir wirklich sind. Im Mittelalter, also in den Jahren, wo wir so voll bei Kräften sind, da ist es ja so, dass wir sehr genau unser frommes Ich verbergen können, unser Egozentrum, nicht wahr, ist da, lebt sich aus und man kann das wunderbar kaschieren, fromm kaschieren und die Leute merken das nicht. Und je älter wir werden, je mehr fallen diese Schutzmechanismen ab. Und es offenbart sich der Mensch, wie er wirklich ist. In seinem Ego, in seiner Klatschsucht, in seinem Geiz und so weiter. Und ich denke, wir sollten das ganz ernst nehmen. Und Seelsorge, Johannes, ist ja genau das, den Menschen in die Situation hinein zu zeigen. Guck, das, was du jetzt vorhast oder die Gedanken, die du jetzt hast, sind Ego-Gedanken. Und ich sage dir das, und jetzt ist es an dir, diesen Weg, den der Herr dir jetzt vorgezeichnet hat, zu gehen. Wir müssen es ganz real nehmen, was wir gehört haben.